Resilienztraining ist es auch.
Genau,
jeden
es
Fall.
Ist ein krasses Resilienztraining und es wird halt jeden Sonntag wieder irgendwie entschieden. Also ich kenne kein Startup von mir oder kein Investment in ein Startup, wo ich jeden Sonntag denke, es geht um alles.
Ja.
Und das ist hier so. Und das hält dich auch irgendwie sehr lebendig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit dem DB Mobil Podcast. Tja, und die heutige Folge ist unser Staffelfinale, denn danach geht es für Unterwegs mit erstmal in die Sommerpause. Bis wir uns wieder hören, dauert es also ein paar Wochen und deswegen dachte ich mir, Staffelfinale, da kann man es doch mal richtig knallen lassen. Also habe ich gleich zwei Gäste heute mit an Bord und wenn ihr euch jetzt fragt, was machen die denn beide so, dann kann ich euch sagen, die haben eine richtig coole Antwort, wenn man sie genau das fragen würde und es ist ja gerade EM-Zeit. Auch sonst aber eine sehr coole Antwort, denn sie würden antworten, ich habe einen Fußballverein. Tja, aber das ist natürlich noch nicht alles, denn die eine, Verena Pauster, ist Unternehmerin, Podcasterin und Autorin und die andere, Felicia Mutterer, ist Unternehmerin, Journalistin und auch Podcasterin. Gemeinsam mit vier anderen Gründerinnen haben sie die Frauenmannschaft des FC Viktoria Berlin übernommen und wollen diese von der Regionalliga in die Bundesliga führen. Wie das gelingen kann, was es für Hürden zu überwinden gibt und natürlich auch, was die beiden für EM-Tipps haben, das hört ihr jetzt bei Unterwegs mit. Viel Spaß.
Hallo.
Hallo Sebastian.
Geht's euch gut?
Uns geht's richtig gut.
Ja.
Das erste Mal Bahnfahren mit irgendwie so einer schönen Nebenbeschäftigung.
Ach so, ich dachte das erste Mal Bahnfahren.
Das erste Mal Bahnfahren mit dir und mit Podcast, aber ich fahre ungefähr jeden Tag Bahn.
Und wie sieht's bei dir aus?
Ich fahre nicht jeden Tag Bahn, aber ich fahre sehr häufig Bahn. Innerdeutsch, wie Verena, steige ich auch in keinen Flieger. Also wenn es nicht unbedingt sein muss, es gab schon Ausnahmesituationen. Ja, und finde das einen wahnsinnig guten Arbeitsplatz. Ich muss sagen, manchmal finde ich ihn fast schon zu gut, weil ich
auch
früher gerne gechillt habe, Musik gehört habe, gelesen habe. Ja. Und jetzt arbeite ich nur noch, weil ich so ungestört bin.
Ich überlege manchmal, ob ich mir eine Bahnfahrt buche, einfach nur, um mal wieder in Ruhe zu arbeiten, obwohl ich gar nicht irgendwo hin muss.
Wobei, bei dir ist mir gerade aufgefallen, Verena, der absolute Klassiker, du hast was zu essen mit dabei gehabt und hast aber nicht nur gegessen, sondern auch direkt dabei gearbeitet, ne?
Total. Und was ich auch so faszinierend finde, ich habe häufig eigentlich gar keinen Hunger, wenn ich jetzt nicht in der Bahn säße, aber in dem Moment, wo ich in eine Bahn steige, muss ich auf jeden Fall ganz viel zu essen mit haben. Das ist so ein Reflex aus der Kindheit. Ich muss erstmal sofort, bevor der Zug den Bahnhof verlassen hat, muss ich schon anfangen zu essen.
Ich habe auch immer eine Provianttüte dabei, wenn ich in Hamburg-Altona starte. Das ist hier so eine kleine Kosttüte.
Ja.
Die ist voll mit Essen und am Hamburger Hauptbahnhof ist sie leer.
Ja. Ich habe auch panische Angst.
Ich auch, Leute, ich auch. Ich glaube, das ist das Phänomen des Bahnfahrens.
Ja, ich glaube, panische Angst, dass das Bordrestaurant irgendwie
zu
heute
hat.
Geschlossen ist.
Ah, okay, gut. Ja. Das, was dann und wann passieren kann, ich fange jetzt einfach mal ganz kurz nochmal bei dir an, liebe Verena. Ich habe gerade vorgelesen, dass du eine deutsche Unternehmerin, Gründerin, Autorin bist. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein bisschen kurz gegriffen. Willst du nicht nochmal ganz kurz...
deutsche Unternehmerin.
Ja, deutsche, ganz
wichtig.
Ist
auch sehr interessant. Also ganz
Wikipedia.
Wichtig, ich bin Wikipedia. Eine deutsche Unternehmerin.
Möchtest du das mal ein ganz kleines bisschen aufschlüsseln, was du alles so machst?
Genau, also das ist eben wahrscheinlich gar nicht so leicht in einen Satz zu bringen und deswegen hat Wikipedia sich da wahrscheinlich an der Stelle einfach gemacht. Also im Prinzip kann man sagen, ich bin Unternehmerin, das heißt alles, was ich mache, mache ich, um etwas umzusetzen, die Ziellinie zu erreichen. Also nicht nur drüber nachzudenken, sondern es auch wirklich umzusetzen, in die Tat umzusetzen, zu unternehmen. So, und was mache ich alles? Ich habe einen Fußballclub zusammen mit Feli, den FC Viktoria. Ich bin Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands in Deutschland und kümmere mich darum, wie wir Innovation auch noch in Zukunft in diesem Land so richtig viel haben und nicht so ein Abgesang auf Deutschland machen. Ich habe einen Podcast, Fast and Curious. Ich komme aus einem Familienunternehmen, da gibt es auch ordentlich was zu unternehmen. Und ich habe ein Buch geschrieben, Das neue Land, wo ich mir so Gedanken gemacht habe darüber, wie es hier in Deutschland weitergehen könnte.
Und digitale Bildung ist auch ein
Riesending. Genau, das ist so die Klammer um alles.
Ne?
Das beschäftigt mich seit 10 Jahren. Wie schaffen wir es, dass unsere Kinder nicht nur Konsumenten, sondern vor allen Dingen auch Gestalter dieser neuen Welt werden? Und nach den Europawahlen am Sonntagabend hat das Thema, glaube ich, eine besondere Brisanz. Weil wenn wir nur noch auf Social Media abhängen, dann wird das, glaube ich, schwierig mit der Demokratie.
Ja, wir zeichnen heute auf, oder wir sehen uns heute am 12. Juni. Das heißt, die Europawahlen sind sehr, sehr frisch.
Dann sage ich den Satz nochmal.
sind, nee, brauchst du gar nicht. Okay. Das sind sehr, sehr frisch, die Europawahlen. Dementsprechend ist es nur nachvollziehbar, dass das gerade zum Thema geworden ist. Und so viel erst einmal zu dir. Und Felicia, bei dir, über dich habe ich ja auch jetzt sehr viel vorgelesen.
Aber kein Wikipedia-Eintrag.
Menschenskinder.
Ich bin ein rot gefärbt.
Was ist da los, Feli?
Ich bekomme halt einfach keinen.
Wie würdest du dich beschreiben, wenn du beim Hotel eincheckst und bei Beruf was reinschreiben solltest?
Du hast ja eigentlich schon einiges gesagt. Ich bin von Haus aus tatsächlich Journalistin, habe mit dem Sport angefangen, also auch schon immer im Kontext Sport gearbeitet, auch immer mit dem Hintergrund oder Vordergrund auch die Gesellschaft damit reinzunehmen, Geschlechtergerechtigkeit, wo ich ein Medienhaus schon gegründet habe, ein eigenes Printmagazin herausgegeben habe und schon einiges versucht habe und ich immer jemand bin, der gerne die Dinge auch ähnlich wie Verena einfach in die Hand nimmt und nicht nur darüber redet, sondern einfach auch mal macht und dann guckt, was rauskommt.
Also das Ding an Podcast ist ja, dass man in der Regel nur hört, was gesprochen wird und nicht dabei sieht, wie es aussieht. Ich kann das gerade mal klären, dass ich hier zwei Frauen mir gegenüber sitzen habe, die wirklich strahlen bei dem, was sie erzählen, was sie tun und mit einer ziemlichen Überzeugung auch da sitzen. In Vorbereitung auf unser Treffen heute habe ich mir auch so ein paar Podcasts angehört. Du bist ja, Verena, Stammgast bei Philipp Westermeier.
Ja.
Bist des Öfteren da und weil es gerade hier zur Rede kam, dass ihr Dinge anpackt und sie auch einfach angeht und gleich macht. Ich bin da echt drüber gestolpert und hängen geblieben, als es um den Wegfall des Elterngeldes ging, dass du da einfach in einer wirklichen Nacht- und Nebelaktion, das war es ja tatsächlich, dich da sowas von eingelesen hast, eine Petition zu gründen, die auch ein bisschen schwieriger war als sonst, weil die musste über die Bundesregierung direkt gehen. Ich muss wirklich sagen, in dem Moment habe ich mich unheimlich faul gefühlt in meinem Leben. Wo kommt das her, dass du oder dass ihr beide einen solch immensen Antrieb nicht nur für ein Feld eures beruflichen Daseins habt, sondern für mehrere, bevor wir zu dem Thema Fußball kommen?
Das habe ich mich auch schon echt oft gefragt, weil das ist ja ein bisschen Fluch und Segen, diese Charaktereigenschaft, weil du natürlich wirklich dann das Gegenteil von faul bist, wo du erstmal sagen kannst, das ist ja gut, aber das hat ja dann massive Auswirkungen auf dein Leben. Und als ich da im Juli letzten Jahres dann da reingesprungen bin und gesagt habe, ich mache jetzt eine Petition, um diese Elterngeldabschaffung zu verhindern, und die wurde dann innerhalb von wenigen Tagen über 600.000 Mal unterschrieben. Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was in meinem Leben los war. Ja? Also du hattest Presseanfragen noch und nöcher. Es haben 1,4 Millionen Instagram-Accounts mit mir interagiert. Also das war so, als ob du die Tür zu so einem Flashmob in deinem Zuhause aufgemacht hast und die Leute, die rannten einfach rein und du saßt da plötzlich mit irgendwie 1,4 Millionen Menschen in deinem Wohnzimmer. Also da denke ich dann schon, manchmal wäre das nötig gewesen, ja, weil mein Leben war zu dem Zeitpunkt auch schon voll genug. Und dann denke ich aber immer so, nee, wir können nicht gerade in dieser Zeit, in der wir gerade leben, wo die Antworten so schwer werden und wo viele Menschen sich auch abwenden und sagen, ist doch eigentlich eh schon egal, was wir machen, wird doch eh hier alles nichts mehr. Da können wir einfach auf keinen Fall faul und bequem sein. Und deswegen, ja, glaube ich, bin ich immer wieder in Versuchung, auch jetzt nach der Europawahl zu sagen, okay, wie regulieren wir jetzt diese großen Plattformen, da TikTok und Co., wie bringen wir unseren Kindern mehr Medienmündigkeit bei? Und das kommt dann schon alles immer noch so on top zu, was man eh macht. Aber das ist so eine Mischung aus Zivilcourage, Verantwortung und ich kann auch irgendwie nicht anders.
Als alleinlebender Mensch ohne Familie und Kinder ist es ja auch relativ einfach, nur ist es ja nicht so. Du bist weder alleinlebend, noch hast du keine Kinder. Du hast vier Kinder, richtig?
Und noch ein paar bei uns, ja.
Also das heißt, das ist ja wirklich...
Wer seid ihr alle?
Das ist ja managementtechnisch ist das ja wirklich die ganz hohe Schule und bei dir nicht anders. Wo kommt dieser Antrieb her? Oder also Angst vor Ruhen und Rasten? Oder ist es gesellschaftliche Verantwortung?
Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, wann machst du eigentlich mal eine Pause?
Ja.
Frage
ich dich auch als Nicht-Freundin.
Ja, genau, Feli. Ja, genau.
Frage ich dich auch. Ja,
ja, genau. Wann mache ich eine Pause? Ist es tatsächlich manchmal auch ein bisschen zu viel, aber ich bin auch irgendwie angepiekst vom Wirken. Also ich habe das tatsächlich auch schon seit ich klein bin. Ich habe mich da überhaupt nicht verändert. Ich habe mir da so eine gewisse, glaube ich, schon aus der Kindheit gelernte Art
Ich glaube, wir waren beide auch ganz anstrengend als Kinder.
Ja, also ich wollte halt immer was machen. Ich hatte tausend Hobbys und hatte auch immer irgendwie eine Mission und immer ein Ziel. Ja? Also ich wirke tatsächlich total gerne, habe aber auch Spaß am Senden. Ne? Also das ist tatsächlich so. Ich glaube, das muss ein bisschen einhergehen. Aber ich bin ja dann auch ganz bewusst auch Journalistin geworden, weil ich eben ein vielseitiges Interesse habe, es dort unterbringen konnte und ich mich dort auch an einem Hebel sah, um Dinge auch zu bewegen. Weil ich glaube ganz fest daran, zum Beispiel auch das, was man laut nach draußen bringt, hat auch eine Konsequenz in andere Bereiche hinein. Damit ist es nicht getan. Bei Victoria ist es auch nicht damit getan, nur ein Lautsprecher zu sein, sondern da muss man auch schwer dafür arbeiten, Tore dass die schießen. Veränderung, ja, Tore schießen, aber auch neben dem Platz natürlich auch Investoren, Geld an den Start zu bringen, Texte zu schreiben, eine Webseite zu bauen, das ist ja alles irgendwie Arbeit. Ja.
Genau. Und,
genau.
Also Victoria ist keine Tochter von Verena und auch keine Tochter von dir, sondern wenn ihr von Victoria sprecht, dann meint ihr euren Fußballclub, was ja einfach irre ist. Ihr habt es gerade im Eingang gesagt, ihr habt einen Fußballclub. Das letzte Mal, dass ich mich erinnere, dass eine Frau so etwas Ähnliches hatte, war, glaube ich, Cameron Diaz in Any Given Sunday. Da war sie, glaube ich, Mitbesitzerin der Miami Dolphins oder irgendwie sowas. Das ist ja schon mal ein toller Satz, oder? Ja,
das ist der coolste Satz der Welt.
Also, oder?
Den benutze ich immer besonders gerne, wenn ich alle Jahre mal mit meinen Freundinnen in irgendeinem Club stehe und wir machen so eine Girls Night Out und dann kommen irgendwie so ein paar Typen und sagen, und was macht ihr so? Und ich so, mir gehört ein Fußballclub.
Stark, oder?
Ja. Dann hast du auch vor allen Dingen sofort den Effekt, dass entweder alle so in Ehrfurcht sterben und dich in Ruhe lassen oder du halt super interessant bist. Kannst du dann, je nachdem, wie du es gerne hättest, gerade ausspielen.
Ja, weil wir ja Gott sei Dank mittlerweile in Zeiten leben, wo man sich es auch wirklich vorstellen kann, dass das Frauen sind, die eventuell einen Fußballclub haben
könnte.
Ja, und
die denken dann, glaube ich, auch gleich so an Real Madrid oder so, wenn man das sagt.
Ist nur der FC Victoria Berlin und das nur streiche ich aber auch gleich schon wieder, weil das ist ja eine richtig spannende Liga geworden. Das ist die Regionalliga. Das bedeutet, es sind nur Clubs aus dem Berliner Umkreis logischerweise am Start, oder?
Nee, es ist die Regionalliga Nordost. Das geht Nordost. Bis Erfurt, Jena, Erfurt,
okay, aber es sind viele Berliner Vereine da drin, ne?
Das stimmt,
Als ich mir die Tabelle nämlich angeguckt habe, dachte ich so, wow, das ist aber viel Berlin da drin. Okay, dann ist es so.
Ist auch die Hauptstadt.
Dankeschön. Sogar ein Stadtstaat, glaube ich.
Sehr gerne. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass die Hauptstadt in der Regionalliga spielt. Deswegen wollen wir da ja raus.
Ja, das ist ja in der Bundesliga oder zweite. Der Männerfußball macht es ja auch nicht deutlich besser. Aber ihr macht ja sehr, sehr viel, sehr, sehr gut. Und vor allem habt ihr irgendwie die Idee gehabt, ihr macht aus einem Fußballverein, der Bestand hatte, einfach ein Startup.
Genau.
Und das geht einigermaßen gut auf aktuell. Ihr habt einen Plan geschmiedet, der bedeutet, Stand heute, glaube ich, 2027 in der ersten Liga spielen zu wollen. Es hat jetzt gerade knapp nicht funktioniert. Ihr seid Zweite geworden in der abgelaufenen Saison. Ich glaube, der FC Union ist aufgestiegen, der aber deutlich professionalisierter an die Sache rangeht als ihr, oder?
Genau. Also die haben einfach ihr Budget. Ich würde ein bisschen sagen, seit wir das Spielfeld betreten haben, extrem nach oben geschraubt, was super ist. Die haben ihren Spielerinnen Profiverträge angeboten, haben da jetzt wirklich ein Millionenbudget für ihre Frauen, was super ist, was genau der richtige Weg ist, um zu zeigen, dass man Frauenfußball auch wirklich ernst nimmt, indem man Geld dahinter stellt. Aber weil du gerade Startup sagst, das macht es eigentlich so spannend, weil als wir angefangen haben, und Feli kann ja gleich mal über die Anfänge erzählen, das ist wie immer beim Startup. Du hast eine Idee und alle sind total euphorisiert und sitzen am Tisch und sagen, ja, das machen wir und wie cool. Und dann geht halt die Arbeit los und dann merkst du so, wow, zu was haben wir da eigentlich Ja gesagt? Und was musst du alles bedenken? Die Spieltage organisieren, Sicherheit, Trainerteam, Kader, Staffteam, Mental Coaches, wo gehen die Spielerinnen hin, wenn sie sich verletzt haben? So all diese Themen, die kommen dir ja alle so erst nach und nach. Und insofern jetzt so 2 Jahre später denke ich so, wie gut, dass man das nicht alles wusste, als man angefangen hat. Weil wahrscheinlich hätte man dann Angst gehabt und gesagt hat, nee, das ist zu groß, das kriegen wir nicht hin. Und jetzt sind wir mittendrin und es funktioniert eigentlich ganz gut.
War es jetzt Zufall, dass das ein Fußballverein gewesen ist, Felicia? Oder ist den ihr sozusagen als ein Geschäftsmodell für euch entdeckt habt? Oder hätte das auch alles andere sein können? Oder habt ihr tatsächlich eine Fußballleidenschaft sowieso in euch?
Ja, also Verena und ich auf jeden Fall. Wir haben beide oder können beide Fußball spielen, insofern ja. Aber es ist eben auch, also Fußball, deswegen ist es der Volkssport Nummer eins in Deutschland. Und an keinem anderen Sport lässt sich, glaube ich, in Deutschland so stark illustrieren, wie ungleich auch sozusagen die Verhältnisse zwischen Männern und Frauen ist. Ne?
Weil die Frauen so deutlich mehr verdienen im Fußball als
genau,
die Männer.
Genau.
Die wissen ja, wohin mit ihrem Geld.
Also das eine ist ein Markt und das andere ist ein Charity-Projekt. Die Frauen mussten bislang einfach immer anstehen, um da irgendwie zu sagen, Leute, gebt uns ein bisschen Kohle, damit wir unseren Spielbetrieb aufrechterhalten können. Und wir haben halt gesagt, genau da müssen wir ansetzen. Und dafür ist der Fußball geradezu ein ideales Spielfeld, um sozusagen allen zu zeigen, schaut mal, da geht richtig viel. Und hinzu kommt, dass natürlich, wenn man mal auf den globalen Markt guckt, das einfach ein, wenn du guckst, wo hast du Wachstum im Sport, im Fußball, dann ist es im Frauenfußball. Und deswegen ist es auch eine smarte Geschäftsidee, da auch hineinzugehen.
Ja. Für die ihr auch ein kleines Vorbild hattet oder vielleicht sogar noch habt, in Amerika gibt es den Angel City FC. Natalie Portman, Mia Hamm, Serena Williams sind dort sozusagen das Pendant zu dem, was ihr hier seid. Interessanterweise in einem Land, wo Soccer ja überhaupt nicht so das Riesending ist, zwar auch auf großen Spuren das weiter voranzubringen. Aber wie wird man auf so einem Angel City FC aufmerksam? Wie kam das?
Indem man ein kleiner Nerd ist. Also ich habe tatsächlich schon sehr viele Jahre in diesem Kontext recherchiert und immer wieder geguckt, was könnte da zu einer Inspiration taugen. Ich habe 2018 so eine kleine Tingeltour gehabt zu diesem Thema Frauen und Sport und wollte da eine Plattform aufbauen. Mhm. Und da saß ich auch bei diversen Unternehmen und die fanden das auch alle irgendwie total spannend. Denen hat aber dann sozusagen so der Case gefehlt, um da wirklich hineinzugehen. Und dann ja, kam eben das Jahr 2020 und diese Nachricht via Twitter. Ich meine, wir leben in globalen Zeiten, Sebastian. Da kriegt man doch auch schon mal mit, was da in Los Angeles so passiert. Und dann war ich total fasziniert, weil es eben ein Netzwerkteam, ein Ansinnen war mit gesellschaftlichem Impact und gleichzeitig aber auch richtig mit Kohle, mit einer Idee, wie man das auch nachhaltig in die Welt tragen kann und will. Ja, und dann ist es losgegangen.
Das mit Lustige dem Ganzen, ist, wir ja. kannten uns 2020 nicht.
Ich wollte gerade fragen.
Nee, und ich habe einfach auch so in meinem stillen Kämmerlein alles über den Angel City FC gesammelt, weil ich dachte, was für ein Wahnsinnsprojekt. Aha. Und was für coole Akteurinnen auch. Und dass sie da so Prominenz, Showbiz und Sport so zusammenbringen in der Investorenschaft, fand ich spannend. Und dann habe ich irgendwann mit Katharina Kurz, einer unserer anderen Co-Gründerin.
Das ist die von Berlo?
Genau, die Gründerin von Berlo zusammengesessen. Und da meine ich so, sag mal, wie spannend und cool ist das da bitte, was da in L.A. abgeht, weil Katharina und ich kannten uns schon. Und sie so, ja, da sitze ich gerade mit zwei anderen Freundinnen dran, um zu überlegen, ob man daraus nicht was machen könnte. Und ich so, oh, darf ich da auch mal dazukommen? Und so sind wir dann da irgendwie alle zusammengekommen und hatten eigentlich jede für uns das die ganze Zeit schon beobachtet, aber natürlich musst du dann auch Mut sammeln zu sagen, okay, sowas machen wir jetzt hier auch in Deutschland.
Eigentlich der Klassiker von Great Minds Think Alike. Das heißt, dann haben sich fünf Frauen gefunden.
Sechs
ja. Frauen mhm. gefunden. Wusste ich, war nur ein Test. und ab dann ist es, Stand heute für euch eine Erfolgsgeschichte?
Also total. Für mich total, weil wenn man sich einmal erstmal anguckt, normalerweise gründen nicht sechs Frauen einen Fußballclub. Dann sind die auch noch so aufgestellt nee, von stimmt. Journalistin, Fußballweltmeisterin, Bierbrauerin, Sportmarketing. Also wir haben ja irgendwie, decken wir irgendwie so alles ab. Dann findest du einen Verein, den du tatsächlich übernehmen kannst, 50+1 Regel erfüllen kannst und dieses Experiment wirklich wagen kannst. Dann heißt ja auch noch FC Victoria und nicht irgendwie sonst was, wo du sagst, das kriegen wir gar nicht vermarktet. Dann steigen da 180 Investoren ein und Investorinnen, 70% Frauen und sagen, wir wollen dabei sein. Dann wird StepStone dein Hauptsponsor. Dann wacht plötzlich so eine ganze Liga auf und die großen Bundesligisten zum Teil zum ersten Mal, siehe Hertha, führen eine Frauenmannschaft ein oder im Fall von Union ver-x-fachen ihr Budget. Und dann ist das so eine Marke, dass egal, wo man jetzt hinkommt nach Deutschland, jeder kennt den FC Victoria. Also hätte uns das einer vor 2 Jahren gesagt, hätten wir gesagt, ja, nee, klingt super, könnt ihr uns bitte einmal fast forward dahin beamen, ja. Weil können wir gar nicht glauben.
180 Investierende, 70% davon Frauen, ich glaube mit Packages zwischen 10.000 und 15.000 Euro. 50. Würde man auch im ersten Moment denken, ist eigentlich ein überschaubarer Betrag, weil da war wahrscheinlich auch eine Idee dahinter.
Da kannst du vielleicht...
Genau, da war absolut eine Idee dahinter, weil wenn man sonst sich anguckt, so Finanzierungsrunden, Business Angels, die eben in junge Unternehmen reingehen, da sind die Mindesttickets meistens so bei 50.000 Euro. Und wenn du in Fußballclubs reinguckst, dann hat man das Gefühl, das Mindestticket ist Millionen von Euro, um da mitzumachen. Und niemand hatte bisher das Gefühl, dass er mit 10.000 Euro Shareholder eines Fußballclubs sein kann. Und wir wollten eigentlich genau das demokratisieren und sagen, warum ist das eigentlich immer so eine elitäre Veranstaltung? Wer darf in den Fußballclub investieren? Und warum sind das dann so einige wenige, die dann auch das ganze Clubgeschehen irgendwie dominieren? Und Frauen tun sich nun auch noch schwerer zu sagen, ich gebe da eine große Summe, wenn ich eigentlich noch nie in meinem Leben vorher ein Investment gemacht habe. Mhm. Und deswegen kamen wir darauf, dann lass uns doch kleine Tickets machen und viele Menschen reinholen. Dann haben wir eher so ein Netzwerkgedanken, als dass wir auf so wenige Mäzenen setzen und die haben dann vielleicht schlechte Laune und dann hat der ganze Club schlechte Laune.
Jetzt ist es 2024 im Juni, ich hätte fast gesagt im Sommer, die Euro EM 2024 steht in den Startlöchern bzw. ist im vollen Gange. Der Herren, wo steht der Frauenfußball, also Stand heute? Was würdest du sagen, Felicia?
Also es ist ein Sport, ein Markt mit riesigem Wachstumspotenzial. Er ist anerkannter als noch vor wenigen Jahren. Mhm. Also ich glaube, es gab so einen Tipping Point, so ab 2019 ging es so peu à peu aufwärts, dass ein Bewusstsein dafür aufgekommen ist, dem Ganzen mehr Beachtung zu schenken. Weshalb auch nicht, weil dieses Phänomen, dass man Frauen mehr Beachtung schenken muss, in anderen gesellschaftlichen Teilen ja längst angekommen ist, Frauenquote in der Wirtschaft etc. Aber im Sport hat eigentlich niemand da hingeguckt und sich immer damit schon zufrieden gegeben, dass einfach 90% der Berichterstattung den Männern gehört.
Vor allem im
Mannschaftssport. Ja, aber auch wenn man die Berichterstattung so mal messbar macht, dann ist es, abgesehen von den sportlichen Großereignissen wie den Olympischen Spielen, ist es ein ganz klarer Fingerzeig in Richtung der Männer gewesen und einfach so eine Bastion der Männer. Das muss man jetzt, kann man gut oder schlecht finden. Ich selbst bin auch großer Männerfußballfan, aber ich glaube, von diesem Nichtbewusstsein hat sich eben der Fußball der Frauen verabschiedet und wir sind jetzt in der Zeit angekommen, dass es einfach erkannt wird, dass da Potenziale darin liegen. Jeder in seiner Art und Weise. Ist ja gut, dass sich jetzt plötzlich Menschen dafür interessieren, die sich jetzt vor ein paar Jahren noch gar nicht interessiert hätten. Genau, ja. Die Stadien werden immer voller. Wir haben Highlight-Spiele. Wir haben,
was sind Highlight-Spiele?
Also das austragende Bundesliga- Clubs jetzt auch sagen, okay, wir gehen ins große Stadion der Männer, weil die Frauen sind ja meistens immer in irgendwelchen Hinterhofplätzen normalerweise unterwegs gewesen. Da werden sie jetzt vorgeholt und auch mal die Möglichkeit wird geboten, auch im Stadion zu spielen. Und das passiert jetzt immer häufiger. Und das ist auch gut, weil so natürlich auch ein Angebot geschaffen wird, dass auch eine andere, neue Zielgruppe den Fußball für sich erkennen kann. Und ich glaube, da liegt ja auch die große Chance des Fußballs der Frauen, dass auch jetzt andere Menschen zu diesem Fußball gehen, als die eben bei den Männern eigentlich da Woche für Woche in der Kurve stehen. Also das heißt, nicht nur für Männer ist es interessant, sondern auch ein diverses Publikum, Frauen, Kinder, die fühlen sich da durchaus in so einer Runde deutlich wohler.
Und das, also ihr seid auf dem, oder der Frauenfußball scheint auf einem guten Weg oder auf einem sehr guten Weg. Ist es noch ein langer Weg?
Auf jeden Fall, weil wenn du dir die Gehälter anguckst, und da geht es uns gar nicht darum, Equal Pay zu erreichen, sondern einfach Gehälter, von denen du dann eben auch von deinem Teilzeit- oder Vollzeitjob runterkommst, weil die Realität in einer Regionalliga ist, dass die meisten unserer Spielerinnen Vollzeitjobs haben oder Vollzeit studieren und nebenbei Fußball spielen.
Ihr trainiert viermal die Woche?
Genau, jetzt erstmalig ab der kommenden Saison auch vormittags, aber jetzt nicht jedes Mal dieser Trainingseinheit, aber zumindest mal einmal die Woche. Das ist dann schon ein großer Schritt, weil dann müssen alle von ihren Stunden ein bisschen runter beim Arbeitgeber, das ist gar nicht so leicht. Also das ist schon noch ein weiter Weg. Und auf der anderen Seite ist es aber auch gut, dass das jetzt so ein organischer Prozess ist und man jetzt nicht versucht, mit einem Bang das nachzustellen, was bei den Männern der Fall ist, weil das ist gar nicht unser Ziel. Wir wollen nicht, dass der Frauenfußball genauso ist wie der Männerfußball, sondern wir wollen eigentlich einen eigenen Weg gehen. Und so Sachen wie, wird die Frauen-Bundesliga vielleicht mal aus dem DFB rausgelöst, aber vielleicht nicht in die DFL rein, sondern in eine eigene Liga. Kann man die dann vielleicht auch mal anders vermarkten und andere Voraussetzungen dafür schaffen, dass man überhaupt in dieser Liga mitspielen kann, Richtung Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Also da fallen uns so viele Sachen ein, dass wir so das Gefühl haben, ja, es ist noch ein Weg zu gehen, aber jetzt hat es, glaube ich, jeder mitgekriegt, dass das keine Liebhaberei mehr ist.
Aber hat man da nicht jetzt auch schon wieder das Gefühl, dass die Männer da im Fußballsport jetzt doch wieder den nächsten neuen Schritt schneller gegangen sind, mit Stichwort Baller League? Das ist ja etwas, was den Fußball jetzt auch nochmal, wie ich persönlich finde, sehr erfrischend auf ein neues Podest hebt. Ich glaube, dass sie noch erfolgreicher werden wird, als es jetzt eh schon gewesen ist. Und es sind doch wieder nur Männer. Weil, so wie ich dich eben verstanden habe, könnte ich mir vorstellen, dass genau so etwas angestrebt werden könnte, wenn ihr den DFB vielleicht verlasst oder die DFL und dann vielleicht ein eigenes Reglement vielleicht sogar habt oder eine andere Art und Weise das Spiel vielleicht schneller macht, kürzer macht, whatever.
Also ich glaube, du hast recht, das hätte auch von Frauen kommen können, aber natürlich bist du erstmal sehr damit beschäftigt, Strukturen zu schaffen, klar, um überhaupt voranzukommen. Also ich glaube, es wäre eine Überforderung, wenn man jetzt sagt, die Frauen haben noch nicht mal eine eigene Liga, aha, aber jetzt denkt man schon gleich über ganz andere Formate nach. Also ich glaube, unser großes Ziel ist, wie kann man da eine eigene Liga schaffen, die dann eben auch eine ganz eigene DNA hat, eine ganz eigene Anziehungskraft und wie Feli gerade gesagt hat, auch andere Zielgruppen anspricht, die bisher vielleicht gesagt haben, Fußball ist überhaupt nicht meins. Weil das sehen wir bei uns im Stadion. Wenn die Leute kommen, sind viele dabei, die sagen, ich war eigentlich noch nie in einem Fußballstadion, aber jetzt dachte ich, ich komme mal zu euch.
Ja, und ergänzend dazu, ich bin totaler Fan von diesen neuen Angeboten, ja, weil ich auch glaube, es braucht die, um genau nicht mehr nur altertümliche Fußballfans anzusprechen, ja, sondern eben auch andere, die digitaler, mehr mit Gamification aufgewachsen sind. Aber es ist ja so, bei den Frauen gibt es ja, müssen wir erstmal gerade daran arbeiten, dass es Vorbilder gibt. Verena hat gerade gesagt, in der Regionalliga sind Gehälter noch recht überschaubar und die müssen alle arbeiten gehen. Das gilt ja auch für die Bundesliga. Wir haben dazu unsere Nationalspielerinnen, die gut verdienen. Aber es gibt ja auch in der Bundesliga Spielerinnen, die haben alles andere als einen guten Verdienst von dem Sport. Ne? Und insofern gibt es da sicherlich viel zu tun. Und vor allen Dingen geht es erstmal darum, wenn man so eine Baller League jetzt starten würde, mit lauter unbekannten Fußballerinnen, ja, weil die Nationalspielerinnen, die würdest du dafür nicht kriegen, weil die im Moment noch von den Verbänden zu sehr gehostet werden und darauf den Anspruch auch haben, dass sie WMs, EMs etc. spielen. Das kann man nicht von heute auf morgen umkrempeln, deswegen ist es nur konsequent, dass diese Bewegung jetzt zuerst von dem kommerzialisierten Fußball der Männer ausgeht und die Frauen bestimmt auch bei Zeiten eben auch andere Lösungen brauchen. Aber ich glaube, wie Verena es auch skizziert hat, das ist eine Sache Step by Step.
Wir haben es ja eben schon mal kurz angesprochen, dass dass Union Berlin, die Frauenabteilung von FC Union Berlin, das Ganze sehr professionalisiert angeht, weil da auch die Kohle ein bisschen am Start ist. Das heißt, dort wird, glaube ich, bis zu 6-mal in der Woche trainiert. Es sind Vollzeit-Profi-Spielerinnen, die dementsprechend ein Gehalt haben. Bei euch ist, glaube ich, so, ihr zahlt zumindest eine Krankenversicherung für eure Spielerinnen, eine Zusatzversicherung?
Ja, wir zahlen mehr als eine Zusatzversicherung. Also ich glaube, wir sind für die Regionalliga, also deutschlandweit, gar nicht nur unsere, wahrscheinlich die am zweitbesten bezahlen, okay, nach Union, ja, Berlin. Und das ist uns auch wichtig gewesen, dieses Zeichen zu senden, zu sagen, wir machen hier nicht das Minimum, sondern wir wollen mit euch uns auf jeden Fall dahin entwickeln, wo Union gerade ist. Aber die Realität ist natürlich, dass es bei einem Verein wie Union zu 100% quersubventioniert durch die Herren ist.
Ja.
Und wir ja den Anspruch haben, das selber zu finanzieren. Das heißt, wir haben eigene Sponsoren, eigene Investoren. Und egal, wie die Männer des FC Viktoria spielen, das wird nie eine Auswirkung auf die Frauen haben. Und wenn man jetzt gerade anguckt, was in Duisburg passiert ist, da wären die Frauen jetzt in die zweite Bundesliga aufgestiegen und jetzt sind die Männer abgestiegen. Jetzt hat der Verein entschieden, wir können uns die Lizenz für die zweite Liga der Frauen nicht leisten. Jetzt steigen die nicht auf. Ah, ja. Und das wollen wir halt einfach...
Wäre eine Möglichkeit gewesen, auch mal ein
Zeichen zu setzen. Ja, leider.
Sie bleiben in der zweiten. Sie müssen, also sie steigen, sie gehen sozusagen direkt von der Bundesliga in die dritte Liga runter, weil sie sich die zweite Bundesliga nicht leisten können.
Genau.
Habt ihr das Gefühl, dass ihr eine Adresse geworden seid? Also man bekommt doch immer so Wasserstandsmeldungen mit, wenn andere Spielerinnen vielleicht von anderen Regionalvereinen oder vielleicht sogar von Zweitbundesligavereinen sagen, das Modell FC Viktoria finde ich so geil. Ich finde Felicia, Verena und eure vier anderen Mädels so dermaßen cool. Ich will dahin. Kriegt man sowas mit, dass jetzt ein also Ding geworden ist?
Sowohl auf der Spielerinnenseite als auch auf der Investorenseite. Also bei den Spielerinnen haben wir es jetzt gemerkt, jetzt ist ja gerade Neuverpflichtung für die neue Saison. Und da ist das einfach ein Name, der zieht. Und das ist toll, weil cool. Genau, weil cool, weil modern, weil Berlin, weil anders, weil wir auch super nah dran sind. Also du musst dir vorstellen, wenn dann eine Spielerin Interesse hat, dann suchen wir der eine Wohnung, helfen ihr. Dann, wenn die zum Probetraining kommt, organisieren wir, dass sie irgendwo gut unterkommt und nicht alleine im Hotel sitzt. Dann telefonieren wir gefühlt alle einmal mit ihr oder schreiben WhatsApp hin und her. Wir sind super nahbar, ansprechbar. Also du kommst nicht in so einen Club mit so krassen Hierarchien rein, wo, ja, wenn ihr dann irgendwann ein Jahr da seid, dann lernt ihr auch mal Felicia kennen, sondern wir stehen da mit offenen Armen und manchmal kriegen wir sogar das Feedback auch von unseren jeweiligen Partnern, Partnerinnen, wenn wir da am Spielfeldrand irgendwie ausflippen bei jedem Spiel und da rumrennen und toben, als wären wir nicht ganz dicht. So, wollt ihr euch nicht mal so ein bisschen seriöser auf die Tribüne setzen? Und so, nee, weil wir das halt einfach so mit Haut und Haaren leben, was wir da machen. Und deswegen fallen wir da auch jedem in die Arme, der da auch gerade irgendwie steht. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis dieses Vorhabens, dass das nicht so elitär, unnahbar ist, wie man sich manchmal Fußball vorstellt mit VIP-Bereich und da dürfen aber nur die oder die rein, sondern bei uns gibt es keinen VIP-Bereich, alle noch stehen nicht zusammen. Ja, ich hoffe, dass es denen wirklich, wir können ja mal irgendwann das ganze Ding zum VIP-Bereich machen und sagen, hier, wollt ihr hier irgendwie einen Sitzplatz haben, dann müsst ihr vielleicht ein bisschen mehr zahlen, aber ich möchte eigentlich keine abgeschottete Fläche, wo wir dann da hinter so einem Vorhang stehen und nicht mehr mit allen reden.
Ja, und glaube ich, was hinzukommt, jahrelang, also jetzt auch die jungen Spielerinnen, die sich für uns interessieren, sind aber auch nicht nur die jungen, sondern auch schon die gestandenen Spielerinnen, die zum Teil im Nationalteam unterwegs sind, die uns alle kennen und die uns total dankbar sind, dass wir den Markt auch so antreiben. Verena hat es vorher zurückhaltend gesagt, aber ich glaube, dass das, was in Berlin jetzt passiert ist, dass alle so auf Vollgas geben und da jetzt eben gemeint ist Union oder auch Hertha, die jetzt auch ja, mehr Kräfte mobilisiert haben, damit Frauen an den Start zu gehen und die auch zumindest perspektivisch auch nach oben zu führen. Das ist schon auch mit uns zu verdanken, weil wir diesen Fußball der Frauen eben ganz nach vorne gestellt haben, ihm nicht nur ein schönes Gewand gegeben haben, eben nicht nur, weil es schön ist, sondern weil wir gesagt haben, wir wollen da wirkungsmächtig mit dem Projekt sein oder mit dem, was wir vorhaben. Projekt wollen wir auch nicht sagen, weil wir sind nachhaltig dafür da, was zu schaffen. Und die finden es auch richtig sexy. Ne? Die finden, Victoria
sieht einfach auch
ist
geil
eine Brand.
Aus. Ja?
Wir, das wir sind in, alles. In dem ja. Ganzen, wie wir sind, für die total attraktiv. Das klingt jetzt irgendwie sehr selbstverliebt, das meine ich aber gar nicht so, sondern ich finde das auch schön, weil es sind ja Spielerinnen, Nationalspielerinnen, die auf uns zukommen und sagen, das ist so toll, was ihr macht. Wir beobachten das aus der Ferne, das Victoria-Trikot. Wenn irgendwie ein Freund mit dem durch die Gegend läuft, wird er angesprochen, ach wie cool, du hast ein Victoria-Trikot. Man verbindet damit was Gutes. Man verbindet damit eine Marke, die mit Frauenfußball zu tun hat. Und das ist natürlich... Was ich auch sensationell gut an Feedback finde. Ne?
Jetzt haben wir das ein paar Mal auch darüber gesprochen, dass ihr ein Ziel habt, also die Bundesliga. Wir haben auch kurz angeschnitten, dass ihr es nicht dieses Jahr noch nicht geschafft habt, in die nächsthöhere Liga aufzusteigen. Und jetzt ist ja natürlich schön und gut, dass ihr sozusagen der Motor für den Konkurrenzkampf geworden seid und dass ihr Sexiness in diese Liga reinbringt. Also blödes Wort, gebe ich zu, aber um das Ganze so ein ganz klein bisschen anzumalen. Und mal ganz ehrlich, tut es trotzdem weh, dass ihr diesen Aufstieg nicht geschafft habt dieses Jahr? Es waren ja am Ende doch ein paar mehr Punkte, als ihr vielleicht gedacht habt, die dazwischen gelegen haben, oder?
Genau, letztes Jahr sind wir Meister geworden, genau. Da sind wir in der Relegation gescheitert. Also nicht aufzusteigen tut immer weh. Es wäre total falsch zu sagen,
vor allem als Zweite, ne?
Ja, nö, war uns total egal. Nein, natürlich wollten wir Erste werden. Aber irgendwie ist das auch das Schöne am Fußball, am Sport. Du kannst dir den Erfolg nicht backen. Und ich glaube wirklich, dass wir nächste Saison eine richtig gute Chance haben. Und
weil Union weg ist?
Oder? Ja, weil Union weg ist, natürlich zum einen, aber weil wir halt auch jetzt echt einfach nach 2 Jahren so uns da richtig gefunden haben, haben super Kader, haben tolles Trainerteam, wissen im Gründerinnen-Team genau, wie wir es jetzt machen. Und mein Gefühl ist einfach, wären wir jetzt sofort im ersten Jahr aufgestiegen oder vielleicht auch schon im zweiten, klar, wäre cool gewesen, hätte aber vielleicht auch diesen Anstrich gehabt, da kommt man jetzt, kommt mit vielen Investoren und zack, steigt man auf. Und so sieht man halt auch, wir können auch nicht hexen. Das ist irgendwie harte Arbeit. Das ist auch nichts, was so vom Himmel fällt. Und wir arbeiten da auch echt hart für. Das ist jetzt nicht so ein Hobby, wo Feli und ich mal so nach Feierabend sagen, lass mal noch mal kurz über FC Viktoria reden. Sondern ich würde sagen, es nimmt einen signifikanten Teil unserer Leben ein. So, und ich glaube, wenn wir dann irgendwann aufsteigen, dann wird das halt auch echt dieses Gefühl sein, so wow, das haben wir uns jetzt aber auch wirklich verdient. Und klar, wenn es jetzt nächstes Jahr nicht klappt, dann sitzen wir hier ziemlich bedröppelt. Aber im Moment denke ich, dass wir nächstes Jahr da auf jeden Fall hochgehen.
Ja, man braucht auch ein bisschen Zeit, das muss man sich geben. Wir sind, wir haben zwar 2020, seitdem arbeiten wir daran, das alles zu schaffen, aber wir sind ja erst 2022 mit diesem Setup auch gestartet, entsprechend auch mit dem Team gestartet. Da konnten wir noch nicht irgendwie zaubern, bevor wir wirklich da waren, und dass wir dann schon die Meisterschaft auch gepackt haben in der ersten Saison, war natürlich, hat die Messlatte sehr hoch gesetzt. Aber dann, ja, ich will das nur einfach unterstreichen, was Verena sagte. Das ist dann eben im Sport, das macht es auch so emotional und deswegen auch zu einem ganz wunderbaren Instrument, auch Menschen zusammenzuführen, weil man eben gemeinsam lacht und gemeinsam aber auch
total weint. Wenn das irgendwann eine Doku werden sollte, dann hast du da Bilder, wo wir uns alle heulend in den Arm liegen, als wir da letztes Jahr Relegation nicht geschafft haben. Und da hast du wirklich so diese Momente, wo du so nur in leere Gesichter guckst und dann 3 Wochen später stehen wir da wieder alle und du denkst irgendwie, also so motiviert kann man ja gar nicht sein.
Resilienztraining ist es auch.
Genau, es ist ein krasses Resilienztraining und es wird halt jeden Sonntag wieder irgendwie entschieden. Also ich kenne kein Startup von mir oder kein Investment in ein Startup, wo ich jeden Sonntag denke, es geht um alles.
Ja.
Und das ist hier so. Und das hält dich auch irgendwie sehr lebendig.
Jetzt geht es ja aktuell auch um alles, zumindest für die Männer der Fußballwelt.
Oh ja.
Es ist Europameisterschaft in Deutschland. Die Stimmung ist gut und irgendwie ist es Gott sei Dank auch eingetreten, ähnlich wie bei der WM 2006, dass irgendwie das Land richtig Bock hat. Wäre euch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eine Frauen-EM im eigenen Land lieber gewesen oder ist das schon okay, dass die Herren dran sind?
Schon okay. In 3 Jahren finde ich es noch besser.
Ja, ich kann das, also ich mag auch die Männer. Also insofern freue ich mich jetzt auch über die Männer. EM und ja, nächstes Jahr haben wir ja im Nachbarland in der Schweiz eine Frauen-EM. Insofern sind wir da auch nah dran. Ja. Da kann man gut
hinfahren. Kann man gut hinfahren,
genau,
mit der Bahn.
Kann man gut, kann man gut, genau, gut mit der Bahn hinfahren. Punkt gemacht. Und finde jetzt aber, freue mich auch einfach, dass wir wieder Gastgeberland sein dürfen für ein großes Ereignis.
Das ist der Knaller.
Ja, ich finde das, freue mich darüber. Auch wenn die Bahnen jetzt noch ein bisschen voller sind als sonst.
Wie ist denn das, wenn man, also man kriegt das ja immer im Profifußball, vor allem bei den Herren mit, dass die Menschen, die gute Arbeit leisten, früher oder später abgeworben werden. Ich bin Frankfurter, dementsprechend Eintracht Frankfurt-Fan und der Verein hat ja auch eine tolle Entwicklung hingelegt in den letzten Jahren und immer wieder sind schmerzhaft Trainer, Manager, Berater weggekauft worden und man wusste gar nicht, wie soll das noch gut gehen und siehe da, es ist dann immer noch besser geworden. Sind das so Dinge, die ihr jetzt als Chefinnen, als Besitzerin auch so ein bisschen im Kopf hat? Übrigens fahren wir gerade in Wolfsburg ein, die ja für den Frauenfußball auch eine riesengroße Adresse
absolute
sind.
Absolute Pioniere, ne? Ja.
Ja, da bin ich 2018, bin aus der Bahn ausgestiegen und zum Trainingsgelände.
Ach, wirklich?
Ja, na klar. Also ich habe 2018 habe ich Interviews geführt mit Almut Schuld, die damals kaum jemand kannte. Das war noch vor ihrem großen FAZ-Interview. Svenja Huth, ja, das war Dawson. Ja,
das sind sozusagen die Pioniere. Absolut. Aus der etwas gräulichen Stadt, vom Image her. Und ihr seid die großen Pionierinnen aus der großen Hauptstadt. Aber zurück darauf. Habt ihr Befürchtungen oder gibt es das vielleicht schon, dass dann und wann hier und da angeklopft wird an eurer Vereinstür, dass großdenkende Köpfe weggekauft
also,
werden?
Also das gibt es auf jeden Fall. Das Gute ist erstmal, wir sind 6 Co-Gründerinnen, uns kannst du schon mal nicht wegkaufen. Ja. Das ist schon mal was anderes. Ja, normalerweise ist ja dann irgendwie jeder käuflich. Ich glaube, wir würden uns eher die Hand abhacken, als dass da jetzt eine von uns geht und woanders hingeht. Also das ist schon mal sichergestellt. Und das andere wird garantiert passieren. Ich glaube, ich werde das auch total persönlich nehmen. weil ich das einfach, weil das so wie so eine Familie sich anfühlt und wenn dann jemand sagt, sorry, ich gehe, und auf der anderen Seite bin ich auch erwachsen genug, es sind schon ganz viele in Unternehmen Menschen gegangen, wo mein Herz dran hing, dass die da sind, und diese Freiheit nehme ich ja für mich selber auch in Anspruch. Also ich glaube, im Fußball ist immer noch alles eins emotionaler oder im Sport als jetzt im Businessleben. Wenn jemand beim Startup sagt, ich gehe zur Konkurrenz, findet man das auch nicht cool, aber im Sport hat das halt nochmal so eine ganz andere Dynamik. Aber das macht es halt auch einfach so echt und so. Also ich denke mir immer wieder, es ist das Beste, was wir hätten machen können, weil so viel Leidenschaft wieder in mein Leben gekommen ist, so viel Mitfiebern. Das musste halt erstmal in meinem Alter mit 45 noch so jeden Sonntag erleben können. Ja? Da bist du sonst so Familienmutti und arbeitest dir die Hacke ab und das war's. Und so ist da halt einfach jede Woche ein Highlight. Also ja, da werden bestimmt Leute anklopfen. Und dann sind wir hoffentlich einfach interessant genug, dass sie aber nicht gehen.
Sie klopfen ja auch schon an.
Ja.
Sie wollen uns jetzt vielleicht nicht abwerben, aber sie fragen dann natürlich schon, wie habt ihr das gemacht? Worauf müssen wir hier achten? Also da rufen auch tatsächlich größere Clubs an, die dann fragen,
was ja
können
toll
wir uns
ist, ne?
da ein bisschen also, inspirieren lassen.
Das ist eine tolle Bestätigung eurer Arbeit und eures Schaffens.
Ja.
Gibt es etwas, von dem ihr sagt, das fehlt uns gerade noch? Da würden wir uns nicht beschweren, wenn sich jemand meldet und uns dabei unterstützt?
Oh ja. Ja, da gibt es einiges. Also allen voran ein Trainingsleistungszentrum wollen wir bauen. Und dafür brauchen wir eigentlich ein Grundstück, oder Verena?
Ja.
Und wir brauchen jemanden, der das mit uns sozusagen dann auch konzipiert und baut. Plätze brauchen wir natürlich, aber da gehören ja auch dann noch
andere Dinge dazu. Sportstätten.
Genau. Leistungszentrum bedeutet, wo man ein gutes Fitnessstudio hat, wo man ein Außentrainingsgelände hat, wo man vielleicht ein Nachwuchszentrum hat, ein Internat vielleicht irgendwann mal.
Ja, genau das.
Ein Campus.
Genau, so ein Campus. Und das ist deshalb so wichtig, weil wenn du eine GmbH bist wie wir, dann spielst du halt auf Plätzen, wenn alle anderen Vereine der Stadt schon gespielt haben. Das heißt, du hast im Prinzip kein Recht auf einen Platz, sondern du bist so letztes Ende der Food Chain. So, und da müssen wir raus. Wir müssen natürlich eigenen Zugriff auf Plätze haben, auch was das Stadion angeht. Wenn man dann zweite Liga spielt, muss das natürlich auch entsprechend mitwachsen können, muss die Auflagen erfüllen. Erste Liga ist noch gar nicht sozusagen dran zu denken, was wir dann da alles erfüllen müssen. Also Infrastruktur ist das Thema Nummer eins, wie man uns helfen kann. Indem man da einfach mit Ideen, mit Grundstücken, mit Geld,
mit allem kommt. Man braucht nicht mit einer Sache.
Nein, kommen, nee, einfach mit allem auf einmal. So, und das würde ich auch sagen, ist so mit Abstand das Nummer eins Thema. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Investoren, die bei uns mitmachen wollen, weil
das heißt also, es ist ein Marathon. Noch Pakete zu kaufen.
Genau,
wir sind gerade wieder dran.
Genau, wir machen jetzt gerade eine Finanzierungsrunde. Und da kommen jetzt tolle neue Leute dazu, aber wenn das jetzt jemand hört, dann kann er sich gerne noch melden.
Und auch da wieder ab 10.000 Euro?
Genau.
Und darf das jeder? Also dürfte ich sagen, hier sind
10.000? Ja, das darf theoretisch jeder, aber wir machen sozusagen einmal so einen menschlichen Check. Den würdest du jetzt, würde ich sagen, nach den letzten 45 Minuten bestehen.
Ah, sehr gut. Ja,
aber wir sagen jetzt nicht, kommt alle rein und wir kennen euch eh nicht und uns doch egal, weil wir kommen auch zweimal im Jahr alle zusammen bei so einem Investorentreffen und da geht es jetzt auch nicht darum, dass wir da irgendwie im Vereinsrecht irgendwie was richtig machen wollen, sondern wollen wir mit netten Leuten zusammenkommen und eine tolle Zeit haben. Also man muss schon zu uns passen, aber ob da Mann, Frau, divers, wie auch immer ist, das ist uns total egal. Hauptsache man brennt für unseren Verein.
Welche Unterstützung bekommt denn ein Verein, also ein Start-up, gegründeter Verein wie eurer von der Stadt wie Berlin? Gibt es da überhaupt Subventionen oder...
Nö.
Aber generell, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie sich auf Union meinetwegen konzentrieren oder auf
würde ich schon sagen, da würde ich schon sagen, dass da Unterschiede gibt.
Das heißt, ihr müsst auch ein bisschen eure Fühler in die Politik ausstrecken.
Total, total. Du musst deine Fühler in alle Bereiche strecken, weil du musst auch mit anderen Vereinen sprechen. Können wir bei euch vielleicht irgendwie noch einen Trainingsplatz mitmieten?
Ah, ja.
Du musst mit
Bezirksämtern sprechen.
Sportämtern.
Dass das Flutlicht länger anbleiben darf.
Genau. Ja, oder dass man die Musik so aufdrehen darf oder die Lautsprecheranlage, dass irgendwer hört, welche Spielerin auf dem Platz steht.
Unsere Anlage ist verplompt gewesen, weil das einfach Fußball der Frauen in der Regionalliga zählt nicht zum Profisport, also darf es nicht lauter gedreht werden. Also lauter, wir sind auch in Kontakt gekommen mit Regelungen, von denen wir gar nicht wussten, dass es die gibt oder dass Stadien, denkmalgeschützte Stadien zum Beispiel, wirklich so denkmalgeschützt sind, dass da auch
Dusche
keine Dusche oder Toilette erneuern kann, auch wenn die noch so abgekackt aussieht, wenn ich sagen darf. Ne?
Schön,
also ja. Und das ist so, dass Beton dann wichtiger ist als Menschen, habe ich jetzt zum Beispiel jetzt auch erst gelernt. Ich hätte das gar nicht für möglich gehalten, aber deswegen ist gut, dass wir auch zu sechs sind in diesem Gründerinnenkreis, weil du allerhand zu tun hast. Eigentlich hast du jeden Tag irgendwas zu tun, was darum sich dreht, irgendwo Netzwerke weiterzuspinnen oder was zu hinterlegen, was für uns wichtig ist. Lobbyarbeit, ich saß selbst schon im Bundestag im Sportausschuss und habe da erklärt, was eigentlich notwendig ist, um auch nicht nur uns mehr Vorteile zu verschaffen. Und ich habe es ja eingangs gesagt, der Sport ist ja für ganz viele Menschen wichtig. Er ist auch demokratiestützend. Deswegen finde ich, darf der auch nicht vernachlässigt werden, dass wir zu wenige Plätze haben, was wir eben auch mitbekommen. Oder wir sind ja beim Berliner Senat natürlich auch Stammgästin mit unseren Anliegen.
Und gern gesehen? Oder seid ihr Nervensägen?
Nö, also wir sind ja so ein bisschen Wolf im Schafspelz, wir sind wahnsinnig nett und dann nerven wir ein bisschen. Ja. Aber wir sind da gern gesehen, weil die wollen ja auch Dinge nach vorne bringen. Aber du musst schon oft anlaufen. Also hartnäckig. Jetzt gar nicht nur bei der Politik, aber bei allem. Du musst echt hartnäckig bleiben. Das ist ein Marathon, kein Sprint.
Ist das Ganze längst überfällig oder seid ihr genau zur richtigen Zeit? Also LGBTQ, AI+ und Diversität und alle gleich und es wird darüber gesprochen, Gott sei Dank, ist ja leider noch nicht so lange on vogue, beziehungsweise also zumindest in der Öffentlichkeit in Berlin natürlich seid ihr gefühlt immer schon 2 Jahre weiter. Aber seid ihr vielleicht gerade in der besten Zeit, die es dafür geben kann?
Ist mein Gefühl, ja.
Also ich glaube, es ist überfällig und jetzt ist die beste Zeit dafür,
Sehr diplomatisch geantwortet, aber ja,
es stimmt. Nein, also ich habe das ja alles durch. Ne? Ich habe 2014 straight ein queeres, feminines Magazin gemacht.
Genau.
Ich war überall zu früh im Prinzip dran mit dem Fußball, mit den Themen.
Ich nehme das diplomatisch zurück.
Weil ich da natürlich mich ereifern kann. Ich brenne tatsächlich für diese Themen und deswegen finde ich das auch immer ein Phänomen, wie eben dieser Zirkel erst aufgebaut werden muss, dass Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, in diesem Fall Vereine, Verbände, auch diese Bereitschaft haben, da auch wirklich in eine Veränderung hineinzugehen, weil jede Veränderung bringt ja auch immer Machtverlust auf der anderen Seite mit sich und insofern ist das immer ein Stück weit ein Kraftakt und man muss dafür dann eben ganz viele zusammenbringen aus den unterschiedlichsten Bereichen.
Jetzt müssen wir natürlich auch mal fragen, was könnte denn aus eurer Sicht der Männerfußball, zumindest sagen, bleiben wir bei der Fußballnationalmannschaft, weil es gerade so aktuell ist, was könnten die eurer Meinung nach besser machen oder hätten sie in den letzten Wochen und Monaten vielleicht besser machen können, damit es alles ein bisschen in ruhigere Fahrwasser gegangen wäre und sie vielleicht ein bisschen erfolgreicher dagestanden hätten vor der EM?
Also ich will mir jetzt gar nicht anmaßen, eine sportliche Analyse der Nationalmannschaft zu machen, aber so generell ist der Männerfußball aus meiner Sicht so ein bisschen stuck in the middle. Wollen wir den Fankulturfußball in Deutschland hochhalten, aber dann lass uns bitte auch irgendwie Werte im Stadion haben und eine Kultur, dass sich auch Menschen willkommen fühlen, die jetzt vielleicht nicht schon immer Ultras waren. Also ganz konkret, wenn ich zu einem Spiel gehe, bei den Männern habe ich wirklich manchmal so das Gefühl, so wow, bin ich jetzt hier im Krieg oder was? Also das ist halt einfach zum Teil so wahnsinnig gegeneinander, so viel Gewalt, so viel Hass. So, also das darf nicht aus meiner Sicht dann so sein, okay, so ist halt Fußball in Deutschland, ohne Investoren, aber eben ganz stark so fangetrieben. Und auf der anderen Seite, wenn wir keine Investoren wollen, dann müssen wir aber einfach akzeptieren, dass wir dann vielleicht nicht europaweit oder weltweit wettbewerbsfähig sind. Und wir hängen da so ein bisschen in der Mitte aus meiner Sicht im Männerfußball.
Ja, ich glaube, es gibt noch nicht so eine wirkliche Entscheidung dafür. Ist man Unterhaltung oder ist man Verein und ein bisschen bodenständiger? Und da ist in Deutschland einfach eine Diskussion, die im Mittebereich sich irgendwo aufhält und eigentlich steht da eine Entscheidung aus. Und meines Erachtens, wenn man auf Gehälter von Spielern guckt, die sozusagen ja auch jede Wirtschaftlichkeit der Clubs zum Teil sprengen. Ja auch auffressen. Ja, das ist ja, wie soll man da noch wirtschaften, wenn man eigentlich alles Geld ausgeben muss, um eben den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten auf hohem Niveau. das ist ja schon auch, also für den normal denkenden Mensch ist es ja schon absurd, welche Summen da bezahlt werden. Ne? Also ich will jetzt gar nicht mit saudi-arabischen Größen anfangen, wo Ronaldo 250 Millionen pro Saison bekommt. Das muss man sich ja mal einfach zergehen lassen, wie viel Geld das ist. Und ich glaube, das ist eben so die Gemengelage, in dem sich auch der deutsche Männerfußball befindet. Und jetzt aber angesprochen auf unser deutsches Team. Ich meine, sportlicher Erfolg, der hilft über vieles hinweg, macht gute Laune, wenn man da eben mitjubeln kann. Ja. Ich glaube, das hat halt in der jüngsten Vergangenheit doch des Öfteren gefehlt. Dass wir auch bei den großen Turnieren halt immer ein bisschen,
gestern gerade von jemandem gehört, Deutschland war mal eine Turniermannschaft. Ne? Also das ist ja auch...
Aber ich meine, wir nehmen ja heute am 12. Juni auf und wir sind ja jetzt, wenn wir gesendet werden, mittendrin. Deswegen, das wird ja lustig, wenn man uns jetzt zuhört. Also entweder haben wir jetzt gerade irgendein krasses Spiel gewonnen und man denkt so, was reden die da? Also besser war es noch nie und es ist das Sommermärchen schlechthin
geworden. Deswegen habe ich ja gesagt, vor der EM.
Ja, genau.
Dass diese Dynamik in einem Turnier dann nochmal eine ganz andere sein kann, das wissen wir
also
alle.
Also mein Gefühl, aber im Sport ist entscheidend, ehrlich gesagt, ist es am Ende, so wie wir bei Victoria auch daran gemessen werden, ob wir das auch sportlich erfolgreich gestalten können, auf dem Platz. So ist es eben auch bei unserem Nationalteam.
Also ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe gestern ein Tippspiel gemacht und wir sind im Finale.
Deutschland sind wir.
Das ist sehr optimistisch.
Ja. Also du hast vor der EM gesagt, Deutschland kommt ins Finale.
Und aus voller Überzeugung.
Oder?
Ja, doch, ich habe gesagt, wir werden Europameister. Und, ich meine, so ein Typ bin ich nicht, dass ich sage, wir kommen ins Finale, aber dann verlieren wir leider.
Das hätte mich auch gewundert. Und wie sieht es bei dir aus?
Ich bin total oldschool. Ich bin immer für Deutschland.
Ja, sehr gut.
Und insofern bin ich natürlich auch für Deutschland.
Sind wir uns einig.
Also, schaffen wir natürlich. Aber ich hoffe auch immer. Ich habe auch gerade beim Finale Zverev French Open in Paris auch so mitgelitten.
Ja.
Er dreht es noch. Und dann dieser Big Point, als er da... Oh Gott, ich habe mich mehr aufgeregt als er über diesen nicht gegebenen Spielball zum Break und war da am Boden zerstört und habe mich dann auch gefragt, mein Gott, Felice, ich musste mir immer wieder sagen, es ist doch jetzt nicht dein Problem. An deinem Leben ändert sich jetzt gar nichts, dass er jetzt verliert.
Aber das Schöne,
und das muss ich mir beim Fußball auch immer sagen.
Aber das Schöne daran war jetzt zum Beispiel, dass man wirklich gesehen hat, dass er über die Jahre sehr gereift ist. Also er wäre ja früher wirklich ausgeflippt. Und er hat das ja am Ende auch sehr sportlich tatsächlich hingenommen. Frage mich gerade, wenn ich euch so zuhöre. Also erstens frage ich mich, wie sagt man kaufmännisch ohne männig?
Och, sag ruhig kaufmännisch.
Wie sehr sollte ein Fan seinen Verein eigentlich durch die kaufmännische Brille auch mal dann und wann sehen? Oder ist ein Fan davon befreit, weil er einfach das Herz hat, was dafür schlägt und dann leicht reden hat, sich darüber aufzuregen, dass die da oben schon wieder Scheiße gebaut haben.
Ich mag das nicht, also gar nicht nur bei Fans, sondern auch so bei uns in der Gesellschaft gerade. Wir zeigen immer auf die anderen und sagen, also wenn die das gemacht hätten, oh, hätte er doch das Ding gemacht, ach, hätte der Trainer den doch eingewechselt, ach, hätten wir doch den verpflichtet. Und dann sitzt du da, trinkst dein Bierchen und gehst nach Hause. Und da wünsche ich mir einfach schon von uns als Gesellschaft, dass wir wieder ein bisschen mehr sagen, was kann ich für mein Land tun und nicht immer nur, was kann mein Land für mich tun. Mhm. Und das Gleiche gilt für Fußballvereine. Also das ist mir schon so ein bisschen zu viel. Ich gehe dahin, konsumiere das hier alles weg. Also gar nicht nur im wahrsten Sinne, sondern auch so emotional.
Also du nimmst den Fan in die Pflicht.
Ich nehme den Fan in die Pflicht, weil du kannst Fan sein. Ich bin auch Fan von ganz vielem und trotzdem, wenn ich dann da sehe, die brauchen Hilfe oder hier sind Missstände, dann prangere ich die nicht nur an, sondern sage ich, wie kann ich mitmachen? Und das wünsche ich mir wieder generell mehr von Deutschland. Dass wir mal wieder fragen, wie kann ich helfen und mitmachen, statt zu sagen, ist doch alles Mist hier.
Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, Verena hat schon wichtige Punkte angesprochen, es ist immer leichter, über irgendwas
zu meckern,
rumzunölen, wenn man es nicht selber gemacht hat, weil selber machen ist immer halt nochmal deutlich krasser und viel schwieriger. Und ich glaube, ganz wichtig ist für Fans eben irgendwann dann auch zu begreifen, dass das eben der Fußball, zumindest ich rede vom Profifußball, ne, das müssen wir ja differenzieren, also ich bin jetzt wirklich beim Profifußball, das ist ein Business und alles andere ist einfach, ich weiß nicht, mit welcher Romantikbrille man da drauf guckt. Das ist
mit der Fan ja schon, dann und wann.
Zumindest. Ja, in der Fankurve. Und dann muss man gucken, wer steht da in der Fankurve. Das sind alles tolle Leute, die für ihren Verein brennen, die da ein Gemeinschaftsgefühl für sich entdecken. Das ist identitätsstiftend. Alles, das will ich Ihnen auch gerne zusprechen. Aber natürlich bist du in der Managementfunktion. Du musst so einen Club zusammenhalten, ihn wirtschaftlich natürlich betrachten. Und das sind unterschiedliche Ebenen.
Und manchmal auch Ziele, die sich entgegenlaufen, weil es hat keiner was davon, wenn so ein Club dann gar nicht mehr funktioniert. Also musst du auch manchmal Entscheidungen treffen, die nicht jeder Fan nachvollziehen kann. Das wäre so, wie wenn du in einem Unternehmen oben immer nur Entscheidungen triffst, wo alle zu 100% jubeln. Ja. Das wird es auch nicht geben.
Wir sind in der Bahn, haben wir mehr oder weniger relativ am Anfang schon verortet, logischerweise. Wo geht's überhaupt hin? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ihr habt zumindest unterschiedliche Ziele.
Nach Bielefeld.
Du fährst nach Bielefeld. Was geht in Bielefeld?
Da gibt's eine Hinterland-Konferenz. Ich liebe den Namen, dass man in Bielefeld eine Konferenz ins Leben ruft, die Hinterland heißt, weil da spielt man dann sozusagen marketingmäßig mit seinen vermeintlichen Schwächen und macht sie zur Stärke. Und ich bin in Bielefeld aufgewachsen und ganz stolze Bielefelderin.
Bielefeld, ja tatsächlich eine Stadt, die sehr fürs Mittelständische steht. Also viele, viele Unternehmen, viel mehr als man eigentlich glaubt.
Ja, totales Hidden Champion Land sozusagen.
Wie kommt das? Also was ist da anders gesät worden?
Also manchmal denke ich, die Leute konnten da nicht weg und dann mussten sie halt da das Beste draus machen, weil in Bielefeld kommt man irgendwie auch nicht vorbei und da sagen die meisten auch, da wollen sie auch gar nicht hin. Sprich, wenn du da bist, dann kommst du halt auch nicht weg. Und so geht's halt vielen Unternehmen. Da sind zum Teil Unternehmen 100, 200, 300 Jahre alt. Und die haben dann einfach das Beste daraus vor Ort gemacht und sind da geblieben und sind da in der Nische immer größer geworden. Also Seidensticker, Miele, Oetker, Goldbeck, Gilde.
Rittex-Kondome
habe ich
gelernt.
Na,
ja,
bitte.
Ja, habe ich mal gelernt.
Als ja, Eis.de, Erotikhersteller.
Auch.
Also da ist was los in Bielefeld. Guck mal,
auf den Paketen steht was ganz anderes
drauf. Genau, da steht dann irgendwas ganz Harmloses, damit man nicht auffliegt. Genau.
Und wo fährst du hin?
Ich kenne übrigens Bielefeld nur vom Fußball.
Ach ja, du warst noch nie in Bielefeld?
Nee, ich kenne nur Bielefeld, Arminia Bielefeld.
Ja,
ja klar, aber sonst, also ich kenne
Bielefeld Altstadt gar nicht. Eine schöne Altstadt.
Muss ich dich mal einladen, Feli?
Ja, sehr gerne.
Diese Burg, wie heißt sie gleich?
Sparrenburg.
Ja, richtig schön.
Richtig schön.
Richtig schön.
Bist ja richtig ortskundig.
Ja, ich war da und habe da viel gedreht. Also ich war wirklich schwer begeistert von Bielefeld, danke. Muss ich
Freut
sagen.
Mich.
Und ich fahre nach Hamburg. Ich fahre zur Hey Hamburg. Das ist eine Mobilitätsmesse.
Aha.
Und ich besuche meine Kolleginnen und Kollegen von Achtung.
Broadcast, also deine oder die Werbeagentur.
Also Achtung, Broadcast ist in Berlin, aber ich gehöre ja einem größeren Unternehmen.
Und ist das die Werbeagentur, Achtung?
Ja, genau.
Ach so,
und da sage ich dann mal Hallo im Straßenbahnring.
Ah, ja. Die haben neulich viele schöne Stühle verkauft. Hatte ich kurz überlegt, ob ich welche kaufe.
Ja, guck mal.
Aber das nur am Rande. Also, die Zeit ist tatsächlich leider viel zu kurz. Ich hätte noch viele, viele Fragen gehabt, weil ich es total spannend finde. Und ihr macht ja auch noch viel, viel mehr, als eben nur einen Fußballverein zu führen. Das ist nach wie vor absurd. Also ich würde vor Stolz platzen, wenn ich einen Fußballverein hätte.
Du kannst Investor bei uns werden.
Ja, ja, also,
kannst du das auch sagen, Sebastian?
Ja.
Das Angebot steht.
Wer mit Sicherheit heute so ein bisschen Blut geleckt hat, von Verena und Felicia gibt es vor allem auch noch viel, viel zu hören. Fast and Curious, wir haben es gerade gehört, ist der eine Podcast. Der andere Podcast heißt unter anderem Yvonne und Berner, den du mit Jochen Schropp zusammen machst, ne?
Genau. Der ist gerade in der Pause, aber ich mache ihn mit Jochen, genau. Und wir podcasten auch wieder, wenn wir dafür lustig sind.
Und Sports Idols ist der nächste Podcast, also...
Genau, das ist meine Reaktivierung von 2018
zu
dem Podcast, den ich damals begonnen habe und jetzt wieder eine wöchentliche Schlagzeilenschau habe zu den Schlagzeilen des Sports abseits des Männersports.
Ja. Stark. Wir hatten übrigens ja auch schon Lena Kassel in dieser Staffel hier am Start gehabt, die ja auch ein tolles Aushängeschild ist für den Frauenfußball. Also
absolut. Ein Hoch auf Lena.
Ich finde auch, das fällt mir jetzt mehr und mehr auch auf, es tut sich unheimlich viel. Also der Frauenfußball drängt sich einfach rein und das nicht mal unangenehm, ganz im Gegenteil. Ich finde, sehr unaufgeregt in einer Art und Weise, dass man schon als Fußballfan und aber auch als Fan der Gesellschaft merkt, es war längst überfällig. Insofern auch längst überfällig, dass ihr hier gewesen seid. So oft haben wir das ja nicht, dass wir zu dritt da sitzen. Deswegen überlege ich jetzt gerade, wie ich zum Schluss komme, weil ich stelle ja meinem Gast immer eine Frage, beziehungsweise eine Frage, die sich mein Gast selber aussucht aus meinem Lieblingsfragebogen von Marcel Proust. Jetzt haben wir zwei Gäste hier, also muss es auch zwei Fragen geben. Ich fange jetzt einfach mal mit Felicia an. Du sagst Stopp und dann bleibe ich bei einer Frage stehen.
Also ich
Frage
darf nicht
stehen.
Hingucken, ja?
Guck, und Verena ist schon am Arbeiten direkt wieder
Stopp.
Parallel.
Denk mir super, ich muss nichts machen gerade.
Ihr Lieblingslyriker?
Oh mein Gott, Lieblingslyriker. Oh da hast mein jetzt Gott. Fehler,
da hast du mich.
Woher soll sie denn die Zeit zum Lesen?
Dann lassen wir sie raus. Also auf keinen Fall darf sie jetzt sich eine andere Frage überlegen.
Werner Hansch war kein Lyriker.
Sag irgendwie Dürrenmatt oder sowas. Ja?
War der Lyriker? Zählt er zu den Lyrikern?
Ja, nicht.
Ich überlege gerade, also Lyrik ist...
sag mal so, in deiner Haut möchte ich gerade nicht stecken.
Nee, ich überlege gerade, was ich jetzt sagen könnte, was irgendwie schlau genug klingt.
Ich befürchte, du musst doch eine andere Frage nehmen.
Ja, ich befürchte auch.
Wir können aber auch Verena die nächste Frage aussuchen lassen und du googelst in der Zeit.
Oh, das ist auch eine gute
bekannte
Idee.
Lyriker.
Nach bekannten Lyriker.
Wir machen das einfach
schön
mal.
Schön so ein ChatGPT-Prompt.
Du darfst Stopp sagen.
Gebe mir einen Lyriker, mit dem ich einen besonders guten Eindruck mache.
Aber das ist so das
Liebe
ist
Grüße,
echt,
Felicia.
Ja, Stopp.
Stopp. Ihr Lieblingskomponist. Also mal sehr musisch hier das heute.
Strauss. Ich bin immer mit meinem Großvater so zu den Philharmonikern gegangen und dachte, wenn da eben dann so richtig so fast ja Volksmusik so halbwegs gespielt wurde, habe ich mich besonders wohl gefühlt.
Okay, Strauss, das ist doch eine gute Antwort. Und so schnell konnte Felicia noch nicht mal
googeln. Ich frage gerade eine mir sehr nahestehende Person.
Und?
Die Lyrik sehr, sehr mag im Gegensatz.
Aber die antwortet leider erst in 10 Minuten.
Wer könnte mein Lieblingslyriker sein?
So der Publikumsjoker, der leider nicht dran geht.
Ja, leider kann ich mir nicht.
Ich sehe jetzt aber gerade, dass ich in der Zeile verrutscht bin. Die eigentliche Frage für dich wäre gewesen, ihre Helden in der Wirklichkeit. Sag irgendein bekannter Lyriker.
Billie Jean King.
Weil?
Ach, weil die tatsächlich schon seit paar Jahren eins meiner Vorbilder ist ja eine ehemalige Tennisspielerin, sehr erfolgreich, und die hat es eben geschafft, das gleiche Preisgeld für Männer wie Frauen bei großen Tennisturnieren zu etablieren, in diesem Fall bei den US Open.
Fast, oder? Sind die schon equal?
Bei den Grand Slams, ja. Und sie war die Erste, die dafür gekämpft hat und hat ja auch die WTA gegründet in Abkopplung zu ATP, weil sie gesagt hat, okay, ihr gebt uns nicht das, was wir wollt, was wir wollen, also machen wir unser eigenes Ding.
Aber
das mag ich total gerne, so ein Move, weißt du, dann zu sagen, ja, wenn ihr nicht wollt, dann mach ich eben selbst.
Aber auch ein paar seltsame Regeln dann und wann in der WTA, aber das scheint irgendwie dazu zu gehören, ne? Zu irgendwelche Verbände, dann irgendwelche, würde jetzt zu weit führen, können wir gleich nochmal im Anschluss drüber reden. Also, das heißt, das ist deine Heldin und Strauss ist es bei dir. So, das soll es gewesen sein mit einer, wie ich finde, wirklich sehr kurzweiligen und absolut informativen Ausgabe von Unterwegs mit dem DB Mobil Podcast, der übrigens jetzt in die Sommerpause geht. Das heißt, wenn wir beim nächsten Mal in 2 Wochen nicht zu hören sein sollten, ist das keine Verspätung der Deutschen Bahn. Wir sind in der Sommerpause, was eigentlich eine wunderbare Möglichkeit ist, all die Folgen zu hören, die ihr entweder noch nicht gehört habt oder die ihr unbedingt nochmal hören möchtet, wie zum Beispiel diese. Also, abonniert diesen Podcast, liked ihn, hört ihn dort, wo ihr ihn hören möchtet. Nur hört ihn, ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, liebe Felicia. Ne?
So ist richtig.
Liebe Felicia, und schön, dass du da gewesen bist, liebe
Sehr gerne,
Verena.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und alles Liebe und vor allem viele Investoren, und ich hoffe, dass wir 2028 zusammen sitzen, um darüber zu sprechen.
Wann wir Champions League spielen.
Wie wohl die Champions League
Auslosung ausgehen. Das machen wir auf jeden Fall, kann ich dir jetzt schon versprechen.
Also, bis dahin.
Vielen Dank.
Ciao. Danke schön,
Sebastian.
Tschüss.